Hallo allesamt. Was ist Dreieinigkeit? Das ist ein Kernbegriff, den wir ständig benutzen und um das sich alles dreht. Also egal, ob du jetzt hier irgendwelche Audios nur hörst oder irgendwelche Videos dir anschaust bei den Meditationen und bei den Lehren oder zum Workshop kommst, also egal bei mir oder bei Laura, das ist so der Kernaspekt, das ist so die Sonne, sogar noch mehr als das, um das sich alles, was wir hier so erklären, dreht. Deswegen hier meine Erklärung für alle. Wobei dass das nicht erschöpfend sein kann, ja, weil sonst wird diese Audio ewig dauern, ehrlich gesagt. Ja? Also das kriegen wir jetzt auch in einem Workshop nicht so einfach hin, das vollständig zu vermitteln, was Dreieinigkeit wirklich ganz genau ist. Sondern hier geht es darum, möglichst so weit es zu verstehen oder sag ich mal so zu akzeptieren und auszuprobieren, dass man ins Handeln kommt und mal schaut, ob da was dran ist. Ja, weil das etwas ist, was jetzt nicht weder alltagsüblich ist, noch man in der Gesellschaft jetzt irgendwo schon mal gehört hätte. Es gibt so ein paar Richtungen in der Religionen zum Beispiel, ein paar auch in anderen Kulten, wo das mal erwähnt wird, sag ich mal, auf verschiedene Arten und Weisen. Nicht immer vollständig und auch nicht immer so, wie wir das machen. Dass das vielleicht schon mal hier nicht ganz unbekannt sein mag, das kann schon sein. Aber dass das jetzt irgendwie ein Teil des alltäglichen Lebens ist, ja, und nicht nur mal eine Idee war, die man irgendwo mal gelesen und gehört hat, das ist eher unüblich. Und bei uns geht es darum, dass das Ganze praktisch wird. Ja. Also wir wollen nicht, dass es einfach nur eine schöne neue Idee ist des Ganzen, die man wieder irgendwie anhimmeln kann und dergleichen, irgendein Ideal, sondern dass man das auch wirklich ausprobiert und anwendet und schaut, ob das alltagstauglich ist, ja, ob das irgendeinen Effekt hat in deinem täglichen Leben und zwar unbedeutend in welchem Bereich. Darum geht's bei uns, ja. Wir wollen jetzt nicht eine neue Religion hier irgendwie gründen und dergleichen, sondern halt schauen, wie kriege ich hochspirituelle Prinzipien runtergebrochen auf ganz einfache alltägliche Entscheidungen. Und im Grunde, was es halt eigentlich ist, ja, ist es eine Art Kompass. Das ist ein Kompass, der allgemeingültig ist. Sowas wie früher die Seefahrer hatten, die wussten, okay, das sind die Sterne, die zeigen da und dahin. Ja, das ist mein Nordstern, der zeigt nach Norden so ungefähr. Dann weißt du, okay, daran kannst du dich halten. Ja, das ist etwas, was dich halt nicht irgendwo auf Sand bauen lässt, weil wir haben herausgefunden, dass die meisten Richtungen, die irgendwo vorgeschlagen werden, die man sein Leben aufbauen kann, in der Regel auf Sand gebaut sind. Und deswegen schwierig, ne? Das ist eine schwierige Orientierung, weil du ständig nachbuttern musst, weil du ständig rausfindest, dass da was nicht stimmt und so weiter. Das heißt, du bist im Grunde gezwungen im alltäglichen Leben, dass du dich abwendest und von Wahrheiten, ja, von endgültigen Wahrheiten, sogar so weit abwendest, dass du glaubst, es gibt keine endgültigen Wahrheiten. Es gibt da draußen sehr viele, die annehmen, es gibt keine endgültigen Wahrheiten. Wo ich sage, ja, das ist ja auch eine Möglichkeit, dass man das so sieht. Das heißt aber auch, weil ich habe noch keinen gefunden, der das noch wirklich mal getestet hat, diese Annahme, ja, der auf der Suche war nach endgültigen Wahrheiten und dann aber keine gefunden hat. Das habe ich noch nie festgestellt, sondern immer Menschen, die es sich einfacher gemacht haben und gesagt haben, okay, ich finde jetzt mal so auf die Schnelle keine, wo ich sage, ja, das wirst du auch wahrscheinlich nicht finden in der Gesellschaft, weil nicht in der Schule, nicht in der Kultur, nicht in der Religion, wohl da schon eher, aber halt auch nicht alltagstauglich, ja, so ungefähr, sondern mehr halt irgendwie als schöne Idee, aber das war es dann auch schon, sondern dass du es halt wirklich benutzen kannst, ohne dass du gleich irgendeinen Fanatismus an den Tag legen musst und irgendeine extremen Religion anhängen musst oder irgendeinem Glauben und dergleichen, ja, sondern dass es wirklich für jedermann gleichermaßen gültig ist, unabhängig von Religion, von Erziehung, von was auch immer. Ja, unabhängig davon, wie der Nordstern, der ist für jeden gleich. Deine Hautfarbe, dein Geschlecht, deine Glauben, die du hast über die Welt und deine Karma, alles unbedeutend. Das ist dann der Nordstern und fertig. Ja, die Sonne ist für jeden identisch, gleich, was du auch annimmst und was du bisher so erlebt hast. Und das ist hier auch so etwas. Das heißt, die Dreieinigkeit ist so eine Art Sonne, an der man sich orientieren kann, die für jeden gleich wirkt. Und entsprechend kann man es auch benutzen, um das Ganze auf sein Leben, wenn man möchte, auf stabile Führung zu setzen, wenn man so will. Ja, das will ich ein bisschen genauer zerlegen, das Ganze, weil das jetzt so fundamental ist, dass das eben in 2 Sekunden nicht abgehandelt werden kann, finde ich. Ich habe früher, als ich von diesen ganzen Sachen noch erstmal nichts wusste, was nicht bewusst war, aber hatte so eine Art inneren Sog danach, und das werden die meisten, die hier zuhören, wahrscheinlich auch irgendwie von sich kennen, von wegen, da muss doch noch mehr sein. Da muss irgendwas sein, was ich übersehe, was aber echt wesentlich ist, was irgendwie so zentral ist, aber ich bin vollkommen blind dazu. Aber es muss irgendwie da sein. Also eine Art innerer Sog, ein in sich hingezogen fühlen zu etwas Endgültigem, zu etwas Wahrem. Und das hat mich entsprechend dorthin geführt, weil es war dann irgendwann mal die Frage geboren, obwohl ich nicht wusste, ob das eine Antwort darauf geben kann. aber es war die Idee geboren, gibt es irgendwie eine Antwort auf alle Fragen? Gibt es sowas? Ne? Wo sogar heutzutage sogar die Physik danach sucht. Ne? Gibt es eine endgültige Weltformel und solche Geschichten? Ja? Auf ihre Weise danach suchen, sagen wir mal so. Aber ich habe mich nach innen nach gefragt, okay, ohne jetzt Physiker zu werden und so etwas oder Mathematiker zu werden, gibt es irgendwas wie, das, wie die endgültige Antwort auf alle Fragen? Weil ich habe halt gemerkt, egal wo ich schaue, ob das in der Medizin ist, was ich auch ein paar Jahre studiert habe, ob es in der Psychologie ist, was ich auch ein paar Jahre mir angeschaut habe, intensivst, und Therapieformen, was auch immer, irgendwas, was von geistiger, religiöser Natur, also die ganzen Ebenen, die da sind, von Schamanismus bis reine Psychologie bis hin zur Religion, gibt es da irgendwas, was einheitlich ist? Und ich habe gemerkt, zwar ohne den einen Punkt zu kennen, aber dass das irgendwie immer dieselbe Richtung nimmt. So ein bisschen wie alle Wege führen nach Rom, so ein bisschen. Also ganz egal, von welchem Problem ich starte, es geht irgendwie immer, wenn es um die Lösung geht, irgendwie immer in dieselbe Richtung. Und das war offensichtlich, fand ich. Das könnte man vielleicht jetzt nicht so mit, wenn man sich nur eine Sache sich anschaut. Aber wenn du dir halt verschiedene Disziplinen dir anschaust, von der Problemlösung her, und die bei einer Antwort landen, oder zumindest eine einigermaßen befriedigende Richtung landen, Teilantwort auch von mir jetzt erstmal landen, irgendwo wirst du merken, der Vektor ist immer in dieselbe Richtung zeigend, könnte man vielleicht sagen. Also irgendwie geht's immer Richtung Sonne, wenn man so möchte, ja? Irgendwo geht's immer irgendwas Zentrales, auch wenn es vielleicht nicht das, was man da als Problem hat und dann als Lösung gefunden hat, nicht unbedingt im Kern gelandet ist, der endgültigen Antwort, aber es war ein Stück näher dran. Ne? Also wenn man das irgendwie grafisch machen wollen würde, habe ich gemerkt, dann landet man irgendwie immer zentraler um irgendeinen Mittelpunkt, der mir völlig unbekannt war, ja? Und ich behaupte mal, jeder, der hier sich mit solchen Dingen beschäftigt, wie spirituelles Wachstum und wie man es auch nennen mag, der wird diesen inneren Mittelpunkt irgendwie vermuten zumindest oder fühlen oder irgendwo als Orientierung sehen, dass da muss irgendwas sein. Ja? Obwohl ich weiß, dass die Gesellschaft und der Alltag einen sehr viel anbietet, was man nutzen kann, um sich davon abzulenken, aber irgendwo ist das immer präsent. Man muss also selbstverständlich aufpassen, dass man den Faden nicht verliert, weil die Annehmlichkeiten und auch die Ängste einen ständig davon abhalten wollen, sich damit zu beschäftigen, aus bestimmten Gründen. Aber da ist erstmal die Vermutung da. Wenn man auf die Suche geht, dann wirst du auch finden. Das ist kein neuer Satz, ne? Jesus schon gesagt. Das heißt, ich habe das Poptchen mal gefunden und auf eine Weise gefunden, dass ich gemerkt habe, okay, das ist jetzt, die Brücke jetzt zu schlagen, wird ein bisschen schwierig werden. Aber ich behaupte mal, dass der Urgrund aller Probleme letztendlich, egal von wo du startest, letztendlich, wenn du beim Verursacher das hier anschauen willst, könnte man das zusammenfassen als das Ego. Ja? Egal auf welche Weise. Wenn da irgendwo Hass existiert oder Unkenntnis existiert oder zu wenig Mitgefühl da ist oder ein Verlangen irgendwo einen fernsteuert, wenn du dir die Weltprobleme anschaust, hängt es immer damit irgendwie zusammen. Ja? Oder man in einem chronischen Mangeldenken ist, zum Beispiel, ja, wie jetzt auch aktuell sehr präsent, dass dann sehr, sehr machtvolle Menschen glauben, es ist nicht genug für alle da. Und weil nicht genug für alle da ist, müssen wir die meisten aus diesem Planeten entfernen, ja, so ungefähr. Dann ist wieder genug für alle da und vor allem für mich, so ungefähr, was die Mächtigen irgendwo als Grundcredo haben. Das ist auch dasselbe. Ne? Das ist im Grunde ein Angstdenken, es ist ein Mangeldenken. Und es ist eben fern der Wahrheit, wenn man so möchte. Aber es ist, wenn man das zusammenfassen will, als ein Begriff. Ja, ich fand den für sie nicht sehr günstig, aber der wird halt gerne genommen. Und das ist das Ego. Und das Ego ist jetzt nicht der Bösewicht in dem Sinne, sondern und ist ohne irgendwelche Schubladen aufzumachen. Deswegen, ich will jetzt hier nicht erklären, was Ego eigentlich ist. Ja, wenn du mal einfach mal jetzt dahingestellt sagst, die Summe aller Probleme dieses Planeten, der eigenen persönlichen, die du jetzt, auch du hast, die du hier zuhörst, als auch irgendjemand hat, dass das irgendwo der Problemverursachende ist, und das ist halt das Ego, einfach mal gesagt. So, und warum existiert das Ego? Man könnte jetzt einfach sagen, ja, ist Natur gegeben, das gehört einfach dazu, ne? Das kann man jetzt nicht ändern, so ungefähr, wo ich sage, ja, das habe ich auch hinterfragt, weil es kann ja sein, dass das wirklich so ist, dass man, dass es Probleme gibt und dass es Leiden gibt und ein ständiger Überlebenskampf irgendwie, vielleicht, dass das irgendwie natürlich ist. Könnte man ja annehmen. Ja? Habe ich hinterfragt, weil kann stimmen. Vielleicht täusche ich mich ja da, dass das wirklich dazugehört und nicht eliminierbar ist aus der Schöpfungsgleichung, wenn man so möchte. Habe herausgefunden, dass das nicht stimmt. Ja? Du kannst nämlich, das ist das Verrückte dabei, zu jedem Problem eine Lösung finden. Du kannst zu jeder Frage eine Antwort finden. Und das ist leider eingebaut, das ist sogar reine Physik. Ja? Bei jeder Reiz macht eine Reaktion. Zumindest bei konditionierten Menschen. Das heißt, jede Ursache hat auch eine Wirkung. Das ist jetzt eine reine Physik. Das heißt, wenn eine Ursache da ist, gibt es auch eine Wirkung. Wenn eine Wirkung da ist, ist das wieder eine Ursache für eine andere Wirkung und so weiter. Das ist eine Kettenreaktion. Und das ist in einem aktuellen physikalischen Verständnis auch korrekt. Das bedeutet, wenn du eine Frage hast, muss die Antwort existieren. Sonst gäbe es die Frage überhaupt gar nicht. Wenn du ein Problem hast, muss die Lösung existieren. Sonst gäbe es das Problem überhaupt gar nicht und so weiter. Ja? Und natürlich kann man auf den Eindruck kommen, aus einer Ohnmacht heraus, nee, das kann man nicht lösen. Ja, darauf gibt es keine Antwort. Ja, kann man annehmen. Aber das ist meiner Erfahrung nach nur eine Ohnmacht, auch eine Befehmlichkeit, vielleicht dabei eine Faulheit mit dabei, die einem, weil die Antwort vielleicht krass sein mag, weil die Antwort vielleicht sehr weit entfernt sein mag, schwierig zu lösen sein mag, kann alles sein. Aber zu behaupten, es gäbe sie nicht, ist einfach pure Ignoranz und Faulheit, behaupte ich. Ja, die kann aber sehr viel auslösen, sehr viel Ohnmacht auslösen und wissen, okay, ich bin sowas von der Antwort entfernt, ich gehe gar nicht an die Frage erst ran. Das kann schon sein, was aber nicht bedeutet, dass das wirklich eine Endgültigkeit ist, von wegen, es gibt es nicht, das ist eine Lüge, behaupte ich, eine sehr bequeme Lüge, die nicht stimmt. So, und jetzt zurück zur Dreieinigkeit. Das heißt, wenn so etwas da ist, wie ein zentrales Problem verursachendes, egal wie man es auch dann benennt, und dann einfach mal annimmt, okay, dann gibt es aber auch dann die Summe der Lösungen, wenn man so möchte. Jetzt einmal rein theoretisch gedacht, ohne jetzt irgendwie jetzt wirklich ins Gefühl zu gehen, Intuition zu gehen oder in Erfahrung zu gehen. Dann muss da irgendwas sein, wenn man so möchte, was es löst. Und dann wäre die Frage, okay, ist das, was löst, ist das immer was Einzigartiges? Also muss ich immer zu einem Problem eine einzigartige Lösung finden? Oder ist es irgendwann am Ende der Fahnenstange immer dieselbe Antwort zu allem? Und dann wirst du jetzt mal als einfache Metapher, die ich gerne heranziehe, herausfinden, egal welche Farbe du benutzt auf deiner Leinwand des Lebens, die Farbe dann aufzulösen, ist immer dasselbe Mittel, nämlich Terpentin, einfach mal gesagt, ja? Oder irgendeine Form von Aceton, also irgendetwas, ein Lösungsmittel, was fähig ist, all diese Färbungen, auch wenn es Fehlfärbungen sind, wenn du sagst, oh, die Farbe passt überhaupt nicht hin, das ist Leiden, das ist nicht schön, das ist nicht harmonisch und so weiter, das passt da nicht hin, egal wie du das definierst, dann wirst du merken, auf der Leinwand greifst du immer zum selben Lösungsmittel, um das wieder zu entfernen. Und auf geistiger Natur wirst du dann irgendwann rausfinden, wenn du tiefer schauen willst, ob du Hypnose das nennst, das Schamanismus nennst, das Therapie nennst, völlig unbedeutend. Du wirst merken, das, was löst, ist immer dasselbe. Die Art und Weise, das zu verpacken, das zu transportieren, das auch zu verkaufen, ist immer sehr, sehr mannigfaltig. Ja, da gibt es unendliche viele Möglichkeiten, was zu verpacken. Aber das, was löst, ist immer dasselbe. Ja, genauso wie man zum Beispiel sagen kann, dass die Hauptenergiequelle für die Erde ist die Sonne. Das heißt, wenn du zum Beispiel auch dein Steak essen solltest, dieses Tier, was du da isst, hat Pflanzen gegessen. Und es war Energielieferant für das Tier. Und die Pflanzen wiederum haben Sonnenenergie umgewandelt. Das heißt, faktisch ist es um Umwege herum, hat das Fleisch dich gar nicht genährt. Und auch die Pflanzen, was das Tier gegessen hat, nicht genährt. Sondern es war die Sonnenenergie auf verschiedene Arten und Weisen kinetisch, chemisch und so weiter umgebaut, dass das jetzt bei dir angekommen ist, ja, und dich entsprechend genährt hat. Ja, ja, klar, aber letztendlich landest du über Umwege bei der Sonne, ja, als Energiequelle grundlegend für die Erde. Und das ist hier auch so. Wenn du also um Umwege jetzt schaust, was jetzt Probleme löst, wirst du merken, landest immer bei dieser Art Sonne innerer und landest immer bei bestimmten Qualitäten. Ich habe gemerkt, wenn ein Problem gelöst wird, hat es immer, wenn es eine endgültige Lösung ist und keine temporäre, ja, also wie Hunger und ich esse halt Fleisch und das Fleisch hat mich genährt, das ist ein Glaube, das stimmt ja also gar nicht, sondern eben faktisch war es am Ende die Sonnenenergie, die dich genährt hat, um Umwege herum, ist es ja auch so. Das heißt, wenn du ein Problem gelöst hast, wirst du merken, dass was endgültig wirklich das Problemlösende ist, das hat bestimmte Qualitäten. Und dann wirst du merken, das sind Qualitäten, die zum Beispiel mit der Schöpfung nichts zu tun haben. Das macht jetzt ein bisschen was den Sprung, ja. Weil wenn du in der Schöpfung suchst, wirst du es nicht finden. Aber du wirst merken, das, was lösend ist, ist etwas, was eben nicht Schöpfung ist. Heißt, es ist nicht, weil Schöpfungsqualität ist zum Beispiel, es entsteht irgendwann, es bleibt eine Weile und es vergeht wieder. Das heißt, in der Schöpfung gibt es nichts, was ewig wäre, sondern es ist ein ständiger Wandel, wenn man so möchte. Der ist zwar ewig, wenn man so will, ja, aber dennoch ist der Wandel etwas, ist immer alles temporär. Egal, was du dir anschaust, ob es die Pyramiden sind oder deine Angst, ja, vor irgendwas auch immer, das sind temporäre Zustände. Und weil sie der Zeit unterlegen sind und auch des Raumes unterlegen sind, heißt das, es gehört zur Schöpfung dazu. Aber du wirst irgendwann, wenn du auf die Suche gehst nach endgültigen Antworten, und endgültigen, wahren, kannst du auch sagen, göttlichen Zuständen, das ist erstmal unbedeutend, wie du es halt bezeichnest, dann wirst du bei denselben landen. Und zwar nicht unendlich viele, sondern nur bei ganz, 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 ganz wenigen, die auch alle zusammenhängend sind. Bedeutet, Du wirst in der Vergänglichkeit, in der Schöpfung, irgendwann irgendwie durchdringend durch die Schöpfung hindurch etwas entdecken, was unvergänglich ist, was Qualitäten des Ewigen und des Unendlichen sind. Also in Raum und Zeit unbedeutend. Das heißt, Raum und Zeit hat darauf keinen Zugriff. Du wirst auch feststellen, dass Elemente darauf keinen Zugriff haben. Das heißt, Hitze hat darauf keinen Zugriff, Druck hat darauf keinen Zugriff, genauso wie auch alle Emotionen, wenn du so möchtest, sind Elemente, die sich in der Emotion ausdrücken, wie Wut und Traurigkeit zum Beispiel oder Enttäuschung, solche Dinge. Ja, da gibt es verschiedene Couleur, aber das sind Emotionen, dass auch die im Grunde darauf keinen Zugriff haben. Das heißt, es gibt Zustände, die sind unabhängig von Elementen auf der physischen Ebene, auf der emotionalen Ebene und auf der mentalen Ebene. Ja, die sind unbeeinflusst davon. Das ist ähnlich wie die Sonne. Du kannst mit Elementen auf der Erde machen, was du willst. Du kannst die Sonne nicht verändern. Ja, du kannst Wolken produzieren, du kannst Chemtrails bauen, du kannst alles Mögliche anstellen, aber es hat keine Rückkopplung auf die Sonne. Und das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen. Und das ist hier bei inneren Zuständen genauso. Es gibt also innere Zustände, die wir behaupten, das muss natürlich du jetzt für dich rausfinden, ob das wirklich stimmt oder nicht stimmt, dass egal, was du machst, es gibt keine Rückkopplung auf diese endgültigen, wahren, göttlichen inneren Zustände. Und das heißt, was hast du denn jetzt davon? Ne? Das heißt, du kannst auf etwas bauen. Das heißt, es gibt etwas in dir, was es letztendlich unangreifbar ist. Und wenn du dann darauf aufbaust, heißt das, dass du nicht auf Sand baust, ja, sondern du hast, wenn du so möchtest, das Göttliche hinter dir stehen, du hast das Ewige hinter dir stehen und unendlich hinter dir stehen. Das heißt, das als Ursprung zu verwenden, als Urorientierung, als Urkompass deines Lebens, da baust du ja auf was ganz anderes, als auf irgendeine Schöpfung, irgendwas Vergängliches. Ja. Und ich hab für mich gemerkt, das ist aber auch ein Gusto natürlich, dass das günstig ist. Ja. Je nachdem, was du natürlich vorhast. Weil wenn du natürlich nur so denkst, wie von wegen, du denkst bis zum nächsten Wochenende, du denkst bis zum nächsten Urlaub oder denkst bis zur Rente, denkst nur in einem Leben, dann ist das, was ich jetzt hier vorschlage, nicht so bedeutsam. Wenn du aber sagst, nee, Moment mal, vielleicht gibt es hier einige, denen schon dämmert, dass die ganzen Ticks und die ganzen Probleme, die sie im Leben haben, sich ständig gefühlt irgendwie wiederholen, das sind immer irgendwie dieselben, ja? Und wenn du dann tiefer schaust, wirst du irgendwann feststellen, ja, die hast du nämlich sehr unwahrscheinlich in diesem Leben gesetzt, sondern du hast sie in vergangenen Leben gesetzt. Das heißt, hier gibt es irgendwas, was sich aus einer Entfernung, wenn man so möchte, fernsteuert. Aus vergangenen Entscheidungen, die du getroffen hast, wie du das Leben siehst und so weiter. Diese Ticks haben überdauert, den Tod sogar überdauert und die beeinflussen dich hier und heute auch noch bis hin sogar zu Krankheiten. Das heißt, es ist schon relativ bedeutsam, sich Gedanken zu machen, was ewig ist und unvergänglich ist. Dann wirst du auch feststellen, dass du sehr, also ich behaupte mal jeder hier, ich habe noch keinen zumindest festgestellt, dass das existieren würde, jeder Einzelne hat als Urmotivation im Grunde etwas Gutes vor sich. Das heißt, wer einer Probleme verursacht, sogar Leiden verursacht, sogar die Menschheit irgendwie halb ausradieren möchte, die Motivation dahinter ist, wenn man so krass es klingen mag, ja eine positive, weil derjenige weiß es einfach nicht besser, ja. Wenn man zum Beispiel glaubt, okay, es gibt nicht genug Ressourcen für alle Menschen auf diesem Planeten, deswegen ist es schlau, damit die Menschheit überhaupt überlebt, die Hälfte auszuradieren, damit wir länger was davon haben und unsere Lösung überlegen können langfristig, wo ich sage, ja, die Motivation ist ja jetzt nicht falsch gedacht. Die Art und Weise ist völlig bescheuert. Ja? Aber er hat ja, so ein Mensch hat ja was Gutes vor. Er will die Menschheit, wenn man so möchte, retten und glaubt, er wäre dafür auch derjenige Zuständige, wenn man so will. Ja? Also es ist die Motivation ist ja ehrenswert. Die Art und Weise ist genau das Gegenteil allerdings. Ja? Und das haben wir auch alle. Wenn du herausfindest, wenn du ein Problem verursachst oder irgendwas gelitten hast, dann wirst du irgendwann rausfinden, ja, du hast angenommen, das wäre das Friedlichste, was du tun kannst. Das wäre das Klarste, das Liebevollste, was du tun kannst. Das war's aber nicht. Ja? Vielleicht auch nur für dich. Vielleicht auch nur für dich und deine Familie. Und deswegen gegen alle anderen von mir aus. Ja, aber du hast irgendwo aus einer Motivation heraus das entschieden, das ist das Beste, dir Mögliche, aus allem, was du aktuell kennst. Hast also geglaubt, das ist das Idealste, dir Mögliche als Lösung. Wirst dann aber irgendwann feststellen, ja, in einem Scheuklappendenken, in einem sehr eng gefassten Denken ist das korrekt, aber in einem endgültigen Denken stimmt das nicht. Das heißt, es war nicht Liebe, die sich hier ausgedrückt hat, sondern es war nur in einem sehr begrenzten Rahmen dein Glaube, wie es jetzt ideal wäre, das entsprechend zu lösen, irgendein Problem, wäre wohl das Liebevollste, war es dann aber faktisch gar nicht. Ja, es war nicht endgültig die Liebe, die durch dich gehandelt hat, sondern es war eine Angst, es war ein Mangeldenken, was auch immer. Ja, aber es war halt nicht ein endgültiges Wahres, was durch dich gehandelt hat. Das ist gerade ein bisschen philosophisch, weiß ich, ja, deswegen nicht den Faden verlieren. Ja. Zurück zur Wiederdreieinigkeit. So, wenn du jetzt diese Urzustände, diese das, was in der Schöpfung eben mit Schöpfung nichts zu tun hat, faktisch habe ich herausgefunden, dass das in Schöpfung eingespeist wird. Das sind Urzustände, die ich jetzt mal kurz aufzählen möchte. Und du musst halt für dich rausfinden, an jeden Einzelnen, ob das stimmt oder nicht, ob die wirklich ewig und unvergänglich sind, ob die Schöpfung darauf keinen Zugriff hat und deswegen nicht auf Sand baust, oder ob das Einbildung ist, was ich gerade hier erzähle. Und das sind drei Ebenen. Jetzt einfach mal der Einfachheit halber. Ja, die sind jetzt auch noch künstlich gesetzt, aber die sind für den Alltagsgebrauch, finde ich, sehr nützlich, ja, weil die meisten doch noch davon keine Ahnung haben. Deswegen brauchen sie irgendeinen greifbaren, nützlichen, alltäglichen, nutzbaren Kompass. Und das heißt, du hast im Grunde drei Ebenen. Das ist die mentale Ebene, das ist die emotionale Ebene und das ist die physische Ebene. Einfach mal die drei jetzt mal hier dahingestellt. Es gibt noch mehr, aber die sind völlig ausreichend, um einen Kompass zu haben, der vollkommen ausreichend ist für den Anfang, ja, und auch für Fortgeschrittene. Auf der mentalen Ebene wirst du feststellen, dass wenn du keine Schöpfung benutzt auf der mentalen Ebene, und Schöpfung benutzen heißt, jetzt einfach dahingestellt, und das zeige ich bei manchen Workshops auch, bei Selbstermächtigung, wie das auch entsprechend sich äußert in der Handlung, also was du daraus dann nachher hast, wenn du das entsprechend benutzt. Wenn du also etwas Vergängliches, Erschaffenes benutzt auf mentaler Ebene, dann hast du entweder Gedanken oder Unbewusstheit, sprich zum Beispiel Schlafen. Die beiden Ebenen, das sind Schöpfungen. Schlafen ist eine Schöpfung und Gedanken produzieren ist eine Schöpfung. Die allermeisten kennen nur das, die meisten kennen nur Schlafen oder Denken. Wenn du jetzt weder schläfst noch denkst, wirst du in einer dritten Ebene landen, die ganze Zeit im Hintergrund vorhanden ist, aber die eher bei den meisten unbekannt ist, und das ist reine Bewusstheit. Bewusstheit, die nicht zu denken wird oder nicht zu Unbewusstheit wird. So, die reine Bewusstheit. Und du wirst dann irgendwann feststellen, diese reine Bewusstheit ist ein Urzustand der Schöpfung. Ich weiß, dass das viele Philosophen und auch berühmte Philosophen in Deutschland anders sehen. Ja, ich weiß nur, der Philosophen kommst du halt nicht weit, weil Philosophen einfach nicht keine Praktiker sind. Ich bin Praktiker. Ich prüfe das Ganze, was ich dann da annehme, und prüfe, stimmt das oder nicht. Ja, und dann wirst du irgendwann vorausfällen, da ist was dran. Ja? Wenn du also weder schläfst noch denkst, landest du in einem Zustand von reiner Bewusstheit. Und manche kennen es auch vielleicht von Vipassana, da wird das sogar im ersten Kurs erwähnt, dass es sein kann, dass du die ganze Nacht nicht schläfst, also konstant bewusst bist, aber erholter in den nächsten Tag gehst, als hättest du geschlafen. Das ist dieser yogische, wenn man das so nennen möchte, ja, Zustand von reiner Bewusstheit, der nicht ins Denken und nicht ins Schlafen wechselt, sondern genau diese Mitte erwischt. Ja, weil der muss das dann nicht. Und das ist dann erstmal ein bisschen eigenartig, weil wir glauben, wir müssen ja schlafen. Ja? Wir müssen ja denken. Nee, müssen wir nicht. Aber wir machen das den ganzen Tag. Und alle anderen machen es auch so. Und deswegen glauben wir, es wäre richtig. Man sagt, ja, fürs Ego ist es ja auch richtig. Und für Gesellschaft auch. Um darin zu funktionieren, im Ego zu funktionieren, aber in unserem wahren Zustand zu funktionieren, ist das Unsinn. Ne? Das ist die reine Bewusstheit. Das ist der ewige göttliche Ausdruck auf der mentalen Ebene. Diese reine Bewusstheit führt übrigens auch zu Wissen. Wenn du in dieser reinen Bewusstheit eine Frage stellst, ist die Antwort sofort zur Hand. Ja? Und wenn sie nicht sofort zur Hand ist, dann, also instant Wissen, ohne dass du was lernen musst dafür, dann kommt das, was diese Antwort verhindert, zum Vorschein. Nämlich, was du gewählt hast, warum du sie nicht wissen willst. Und das ist immer Karma. Ja? Wo du eine eingebildete Antwort statt der wahren Antwort davor gesetzt hast, wo du irgendwie mal gesagt hast, das möchte ich glauben und nicht das Wahre möchte ich als Orientierung haben. Wie das passiert ist, ist da bei Karma erstmal hier unwichtig, aber das packen wir immer davor. Dann kann sein, dass jetzt eben die wahre Antwort dich nicht sofort zeigt, sondern erstmal, dass die karmische Bremse vor der Antwort sich erstmal zeigt, die prüfen will, ja okay, aber du hast mich doch davor gesetzt. Willst du jetzt mich als Antwort haben? Oder willst du die wahre Antwort haben mit den entsprechenden Konsequenzen daraus? Wenn du die Wahrheit kennst, hast du ein Problem, weil es kann gut sein, und es wird auch der Fall sein, dass die Antwort nichts mit dem zu tun hat, wie du glaubst, wie die Welt funktioniert. Ja, die Wahrheit ist meistens, meiner Erfahrung nach, ein ziemlicher Schock, weil die Gesellschaft eben eine Konstruktion ist, die diese Wahrheiten versucht zu verhindern und ganz anders lebt, als es wahr wäre. Das ist auf der mentalen Ebene. Dann haben wir eine von diesen dreien, die eins werden müssen. Ja, also drei Einigkeit. Also mit drei müssen wir erstmal arbeiten. Drei sind da. Und eins von diesen drei ins mentale Ebene ist genau das. Bewusstheit, ja, die dann zu Wissen führen kann. Dann haben wir die mittlere Ebene, die emotionale Ebene. Das auch mal dahingestellt, ja. Da haben wir die grundlose Freude. Diese grundlose Freude, nicht die grundvolle Freude. Ja, die grundvolle Freude wäre zum Beispiel Spaß haben. Weil Spaß kommt und geht. Das ist auch nicht falsch, aber Spaß ist vergänglich, ist eine Schöpfung. Während eine grundlose Freude zu haben, ist unvergänglich. kennen viele nicht. Ja? Oder nur aus kurzen Augenblicken und machen daraus sofort wieder irgendwie eine spaßige Sache und vermischen das gerne, weil sie es meisten das nicht unterscheiden. Genau wie die meisten nicht einen, zum Beispiel, einfach Alltagsbeispiel, einen echten körperlichen Hunger unterscheiden können von Lustessen. Ja, die kriegen das dann nicht mit, wenn der Körper sagt, beim nächsten Bissen sagt, so jetzt ist der Hunger vorbei, dann setzt sofort das Lustessen ein und du isst mehr und kriegst die Grenze gar nicht richtig mit. Für die meisten ist das dasselbe Ding. Ja, Hunger und Lustessen ist für die meisten dasselbe Ding. Und ist es aber nicht, weil Hunger schadet dem Körper nicht, aber Lustessen schon. Ja, und das wird gerne vermengt. Und hier wird gerne grundlose Freude und Spaß gerne vermengt, obwohl es verschiedene Paar Schuhe sind. Da ist noch mehr, ja. Grundlose Freude ist eine Art Morgendämmerung. Da ist schon Licht, aber noch keine Sonne da. Und wenn die Sonne aufgeht, wirst du feststellen, dann kommen Zustände zum Vorschein wie ein unerschütterlicher, stabiler innerer Friede, der keine Ursache hat und keinen Grund hat. Und dann am Ende auch bedingungslose Liebe, die auch keinen Grund hat und keine Bedingungen hat. Die gehören zusammen übrigens. Das ist eine dieselbe Ebene. Und die grundlose Freude ist quasi ein Kind daraus. Das wollen wir auch brauchen, um halt überhaupt leben zu können. Das ist aber hier zu lange zu erklären. Das heißt, wenn du meditierst zum Beispiel, die meisten kennst halt eher daher und erlebst Zustände von grundloser Freude, Zustände von einem ganz tiefen Frieden oder von einer wahnsinnigen, liebevollen Herzöffnung, dann sind das die Qualitäten aus dieser mittleren Ebene, aber das sind halt alle drei und du brauchst auch alle drei nachher. Ja? Aber es kann sein, dass es irgendwo anfängt. Ja? Beim Männer fängt eher zum Beispiel der Friede gerne an, bei Frauen fängt eher die Liebe zum Beispiel gerne an. Muss aber nicht, ja. Aber irgendwo fängt es halt an. Und bei den allermeisten, die meditieren, fängt es bei grundloser Freude an, die sie erleben. Und das ist schon verwunderlich genug, ne? Dass sie einfach nur da sitzen und wissen gar nicht, sind gut drauf und wissen gar nicht, wieso. Weil aus dem Ego her gibt's das nicht. Aus dem Ego darfst du nicht gut drauf sein, ohne einen Grund zu haben. Ja? Das ist die mittlere Ebene, die zweite von den dreien. Und die dritte Ebene ist die physische Ebene. Da ist das Sein angesiedelt, ja. Das, was mit Leben und Tod nichts zu tun hat. Das ist dieses Sein, was du durch alle Leben mitträgst. Das ist ja, dass du derselbe bist, egal ob du in dem einen Leben Mann oder Frau bist oder in diesem Leben, egal wie alt du geworden bist, egal welche Kultur du hattest oder egal welche Körperform du gehabt hast, alles unbedeutend. Ja, du hast dieses Sein, durchzieht eben alle Leben und Tode, ist dasselbe Ding. Ähnlich wie eine Gitarrenseite, die du halt zum Klingen bringst, hat irgendwie so durch die Schwingung eben auch Täler und Berge hat, also quasi so eine Kurve bildet. Das ist dieses Leben und Sterben, aber die Seite ist dieselbe. Und diese Seite, das ist eben das Sein, aus der heraus auch das, die Macht resultiert und diese Macht wiederum die Energie bewegt. Da bin ich noch gerade dran, wie das genau funktioniert, weil das ist gar nicht so einfach für mich rauszufinden, merke ich gerade. Und auch nicht irgendwo einfach mal jetzt jemanden zu finden, den man fragen kann. Also ich kenne keinen bisher, ja. Darf aber gerne kommen. Und das sind diese drei Ebenen, ja. Also die Bewusstheit auf der mentalen Ebene. Liebe und Frieden und Freude, grundlos und bedingungslos und stabil, also unerschütterlich durch irgendwas Weltliches, auf der mittleren emotionalen Ebene und das Sein mit Macht gekoppelt auf der unteren physischen Ebene. So, und diese drei, warum heißt es Dreieinigkeit? Ja, weil diese drei gilt es, dass sie eins werden. Du wirst nämlich feststellen, wenn du aus dem Ego heraus irgendetwas tust, sind Teilaspekte davon vorhanden. Du hast Energie, ja, die muss durch Macht freigesetzt worden sein, auf irgendeine Art und Weise. Und du hast eine Idee, wie du die einsetzen möchtest, aber vielleicht lieblos. Und das sind halt zwei von diesen drei Ebenen. Das ist auch ein üblicher Weg, sag ich mal, des Egos, wie wir das verwenden, dass wir irgendwelche Ideen, die wir haben oder die wir hören oder glauben, ja, mit Energie versehen und dann leben, aber eben meistens friedlos, freudlos und lieblos. Ja, sondern nur etwas, was wir glauben, was liebevoll wäre, was wir glauben, was Freude wäre und Frieden wäre, aber halt nun mal faktisch nicht ist. Ja, und das sind dieser Bypass um die mittlere Ebene herum, das ist also das übliche Prozedere des Egos, könnte man vielleicht sagen. Nicht alles, ja, aber wird gerne benutzt. Und was wir halt hinbekommen wollen, ist, dass diese Dreieinigkeit, dass diese drei eins werden, ist das endgültige Ziel, wenn man so will. Weil wir sagen, erstmal brauchst du einen Kompass. Das heißt, für den Alltag kannst du dich fragen, okay, war es das Bewussteste? Oder haben mich gerade Gedanken oder Unbewusstheiten gerade beeinflusst in meiner Entscheidung, was ich tun oder lassen möchte? Genauso mittlere Ebene. Ist das wirklich das grundlos Freudvollste? Oder ist es gerade nur Spaß? Ist es gerade das Liebevollste? Oder ist es gerade nur Verlangen? Ist es gerade das Friedvollste? Oder ist es gerade nur eine Aversion? Und unten ist es das Kraftvollste, Machtvollste, das auf das Sein herausgehende, oder geht es hier um Leben und Tod? So ein bisschen, ja. Dann bist du wieder in dem dualen Spiel, im Ping-Pong von Yin und Yang. Und das Sein hat damit nichts zu tun, das ist halt jenseits davon. Das ist die Kreisversion, könntest du sagen, wenn Yin und Yang zusammengekommen sind. Dann geht es nicht mehr um Leben, es geht nicht mehr um Sterben, es geht um das Sein. Und das sind andere Entscheidungsgrundlagen. Und diese Fragen kannst du dir halt stellen bei jeder täglichen Entscheidung. Manchmal ist es vielleicht nicht so wichtig, ein anderes Mal vielleicht sehr, sehr, sehr wohl. Um eben deine Entscheidungen aus einer Ewigkeit herauszutreffen, aus einem göttlichen Zustand herauszutreffen, einem möglichst klaren, inspirierten, intuitiven Zustand herauszutreffen und nicht aus einem egoistischen Zustand heraus. Weil du weißt, wenn du aus dem Ego heraus irgendwie handelst, dann setzt du Wellen in Bewegung, dass dieses, was du aus Ego heraus tust, irgendwann auf dich zurückfallen wird. Du wirst das, was du säst, ernten. Das ist zwingend in der Schöpfung enthalten, aus dem Ego heraus. Ja? Wenn du sagst, ich habe die Nase voll davon, ständig Karma zu produzieren, ich möchte ein Leben leben, ohne neues Karma zu produzieren, was bedeutet, dass du auch mehr in den freien Willen kommst, entscheiden kannst, was du erfahren willst und was eben nicht. Das ist ja genau, wo wir hinwollen. Dann brauchst du diesen Kompass, um aus mehrerer Einigkeit heraus das zu entscheiden. Vielleicht schaffst du es auch nicht komplett, vielleicht aber mit kleineren karmischen Wellen, nicht mit so krassen karmischen Wellen, die 5 Leben überdauern, sondern vielleicht nächste Woche schon gegessen sind. Who knows, ja? Aber das ist genau, was wir halt hier brauchen. Mehrere Einigkeit, erforschen, wie die Einigkeit eigentlich überhaupt gelebt sein will. Nicht, wie wir denken, wie Freude funktionieren will. Und das der Freude oder der Liebe auferlegen. Was wir meistens machen, ist Liebe zu definieren, zum Beispiel, wie Liebe zu sein hat. Und nicht wirklich Liebe zu fühlen und zu erlauben, dass sie dies durch uns ausdrückt, wie sie will. Und wir lernen daraus, wie sie dann ausgedrückt sein möchte. Und nicht, wie wir glauben, wie sie das zu sein hat, weil das die Gesellschaft, die Erziehung, die Kultur oder Religion uns irgendwo diktiert, wie das zu sein hat. Ja? Da kannst du ja mal die Geschichte mal durchschauen, was wir als aus Liebe oder aus einem Geglauben, einer erhöhten Bewusstheit und so weiter heraus alles schon gemacht haben, dann wirst du merken, das war alles Unsinn, aber das war halt immer in demselben Namen. Im selben Namen, das ist das Liebevollste, das ist das Göttlichste, das ist das Bewussteste, obwohl das völliger Unsinn war. Ja. Also sämtliche Kreuzzüge, Religionskämpfereien und Ländergeschichten, das war immer dasselbe Zeug, wenn man so möchte, ja. So, wenn du dich also daran orientierst, an diesen dreien, die man sich leicht merken kann übrigens, ja, also Bewusstheit, grundlose Freude, bedingungslose Liebe, stabiler Frieden und Sein und Macht, ja, dann kannst du das einfach dir merken als bewusst friedvoll Liebe sein. Das heißt, das ist unser eigentlicher Job in der Schöpfung. Hier gilt es zu verstehen, dass die Dreieinigkeit, was ich herausgefunden habe, ist die erste Wirkung aus dem, was wir in Wahrheit sind, in der Schöpfung. Das baut quasi die Bühne auf. Das ist wie die Leinwand bei einem Kino oder bei einem Maler. Das heißt, du brauchst es als Fundament, um überhaupt auf dieser Leinwand überhaupt irgendwelche Spiele spielen zu können, irgendwelche Filme zu projizieren. Das heißt, die komplette Schöpfung baut darauf auf diesen dreien. Aus bewusst friedvoll Liebe sein. Das ist unser Urzustand. Und immer dann, wenn du das nicht bist und daraus lebst, erzeugst du Karma und lebst egoistisch. Mehr ist es nicht. Es ist immer eine Form von nicht dreieinig sein. Mehr ist es eigentlich genau genommen nicht. Irgendwo wirst du merken, es war unbewusst, lieblos, freudlos, sonst irgendwas. Ja? Daraus war es entsprechend geboren und dann hast du dich daraus ein Ego-Gefängnis gebaut. Das heißt, wenn du da raus willst, zurück ins Paradies willst, dann brauchst du diese Dreieinigkeit als Kompass und auch den Willen dazu, dass du das Leben willst. Ja, der Wille steht über dem Ganzen übrigens. Das kann ich jetzt hier nicht mehr so länger erläutern, weil es schon lang geworden ist hier. Das heißt, der Freie, das wäre ja nicht frei. Wenn du also gezwungen bist, du musst unbedingt jetzt im Grund oder Freude sein, dann könntest du ja nichts anderes sein. Du könntest also nicht Spaß erleben zum Beispiel und keine Vergänglichkeit erleben. Das heißt, du bist so frei, dass du die Dreieinigkeit verlassen kannst und darfst ein Ego aufbauen. Du darfst karmisch leben. Das ist erlaubt, gar kein Problem. Du darfst ja auch einfach lächelnd vor die Wand laufen, wenn du willst. Bis du dann irgendwann stirnblutig ist, darfst du ja auch machen. Was du davon hast, ist eine andere Frage, aber das darfst du tun. Ne? Du bist also nicht gezwungen zur Dreieinigkeit. Das ist eine freiwillige Sache. Das ist quasi, wenn man so möchte, das Geschenk Gottes. Du bist Ebenbild Gottes. Achtung, du bist nicht Geschöpf Gottes, deswegen bist du keine Schöpfung Gottes. Du bist Ebenbild Gottes. Das wurde dir geschenkt. Aber was noch nicht passiert ist, dass du dieses Geschenk auch angenommen hast. Das Annehmen des Geschenkes, Ebenbild Gottes zu sein, heißt, den Willen zu äußern und auch entsprechend umzusetzen, ich will dreieinig leben und nicht undreieinig leben und Karma produzieren ständig, ja? Sondern dreieinig leben. Und dann musst du erstmal rausfinden, wie das geht. Und dann ist es nicht immer einfach rauszufinden, war das jetzt wirklich gerade friedlich? War das gerade wirklich liebevoll? Oder habe ich mich so eingebildet? Ja? Und dann heißt es, an den Früchten wirst du es erkennen. Das heißt, wenn du glaubst, das war gerade das Liebevollste, und du kriegst von der Schöpfung ein Feedback, dass das nicht stimmt, dann heißt das, war eine Einbildung. Ne? Weil die Schöpfung kann das wie ein Spiegelbild, die nur spiegeln, was du reingegeben hast. Wenn dann dein Spiegelbild die Schöpfung nicht zurücklächelt, heißt das, du hast nicht gelächelt. Weil die Schöpfung kann dir nur eins zu eins zurückgeben, was du reingegeben hast. Wenn du also Dreieinigkeit reingibst, kannst du nur Dreieinigkeit zurückbekommen. Gibst du irgendwas anderes hinein, bekommst du auch was anderes zurück. Es ist im Grunde ganz simpel. Das heißt, die Schöpfung ist auch ein idealer Spiegel, um zu prüfen, ob du Dreieinigkeit wirklich verstanden hast und gerade leben konntest oder dass du eben noch irgendwie verirrt warst in einem anderen Glauben, was es denn wohl sein soll, aber eben nicht wahr in Wahrheit. Ja? Deswegen ist das perfekt. Nur davon zu trennen wäre Unsinn. Das heißt, hier geht es darum, es zu fühlen und dann umzusetzen, dann zu gucken, was kriegst du zurück. Passt das zu dem, was du geglaubt hast? Oder was ganz anderes. Wenn du also, du hast Pommes bestellt beim Kellner und bekommst Bananen geliefert, dann hast du keine Pommes bestellt. Ja? Das heißt, dann müsstest du also gucken, okay, wie bist du umgegangen mit der Schöpfung, was eben unreinig war, um dann zu gucken, was passiert. Ja? Das hat mit der freien Wille was damit zu tun und bewusst friedvoll Liebe sein als unsere Uraufgabe in der Schöpfung. Das ist eigentlich unser einziger wahrer Job in der Schöpfung, in jedem Augenblick, in jedem Umstand, an jedem Ort, mit jedem Wesen, ist bewusst friedvoll Liebe sein und rauszufinden, wie das geht. Was hast du davon? Jetzt zum Schluss, was hast du davon? Du hast davon, dass du mehr und mehr freien Willen bekommst. Du hast davon, dass du immer entkoppelter wirst von äußeren Umständen. Das heißt, ob es regnet oder ob es schneit oder ob die Sonne scheint, du kannst wählen, in Freude zu sein, unabhängig vom Wetter. Nachher unabhängig von deinem Kontostand, unabhängig von deinen Tätigkeiten, unabhängig von irgendeinem Umstand, sogar so weit, wie Jesus das gezeigt hat, du kannst sogar gekreuzigt werden, du kannst gefoltert werden und trotzdem gehst du nicht aus der Liebe. Das ist enorm wichtig, damit du dann den Tod überdauern kannst. Und das ist die einzige wichtige Botschaft überhaupt von Jesus gewesen, behaupte ich mal, zu zeigen, Liebe ist nicht tötbar. Und wenn du in Liebe bist, kann man deinen Körper auch nicht töten. Deswegen ist er wieder auferstanden, zu zeigen, ja, sorry, aber so geht das nicht. Ja? Wenn ich Liebe bin, bin ich nicht tötbar. Ganz einfach. Ja? Aber da musst du erstmal hinkommen. Und das macht die Dreieinigkeit, weil nämlich dann die Bewusstheit genauso vorhanden ist, wie die Liebe, der Frieden und die Freude. Und wie das Sein und das sich koppeln, dann fangen die an, sich zu synchronisieren. Das erkläre ich ganz genau bei der Gottmensch-Aufrichtung, weil du wirst merken, das eine hat was zu tun mit deinem Herzschlag, das andere hat was mit deinem Atmungsrhythmus zu tun und das dritte hat was mit deinem Liquorpuls, also dem Gehirnwasserpuls zu tun. Und die drei Pulse müssen sich angleichen. Die müssen harmonisch werden, damit sie nämlich synchron werden. Wenn die anfangen, synchron zu werden, das heißt, wirst du woanders noch nicht gehört haben, behaupte ich, weil das habe ich selber rausgefunden, ich habe geguckt, gibt es das schon irgendwo? Ich habe nichts und niemanden gefunden, der jemals sowas erwähnt hätte. Wobei langsam mehreren Leuten hier was dämmert, das habe ich auch schon vor vielen Jahren rausgefunden. Dieses Synchronwerden ist enorm wichtig, damit diese drei eins werden. Weil diese Dreiteilung zwischen mentalem Geist, emotionalem Geist und physischem Geist ist eine künstliche Dreiteilung. Wir haben es also künstlich aufgeteilt, damit wir ganz einfach nicht das tun müssen, auf der unteren Ebene, Handlungsebene, physischen Ebene, was wir fühlen, mittleren Ebene. Das, was wir als Idee haben, vielleicht nicht fühlen müssen und ganz anders handeln können. Wir können also diese drei völlig verschieden benutzen, also asynchron benutzen und durch dieses asynchron benutzen, eben nicht zu tun, was ich weiß oder anders zu fühlen, als ich es tue und so weiter, eben, dass sie völlig konträr teilweise sind. Ja? Die einen sagen ja, die eine Ebene sagt nein. Dieser Erlebnisraum von eben nicht authentisch mit sich selbst sein, sich selbst nicht vertrauen, ja, dass du fühlst, das ist richtig und kannst es trotzdem anders aussprechen, du kannst dann lügen zum Beispiel, dass du überhaupt die Möglichkeit hast zu lügen, dafür musst du asynchron werden mit diesen drei Ebenen. Und das ermöglicht überhaupt dieses ganze Spiel, was wir hier haben, von Gesellschaft und von Karma und so weiter, von Leiden, ja, bis hin zum Sterben. Als ewiges Wesen zu sterben, ist eh eine große Kunst. Und das machst du so, durch eine künstliche Aufteilung der Ebenen, die von Natur aus aber eigentlich eins wären. Von der Einheit her, wie ein göttlicher Impuls ist, das, was du denkst, ist das, was du tust, ist das, was du fühlst. Die sind alle drei gleich. Die Reihenfolge ist sogar andersrum, ganz genau jetzt hier gesagt, das, was von dem Willensimpuls geht's ins Denken, geht's ins Fühlen, geht's ins Handeln. Dann sind an alle drei Ebenen sagen, das ist es, was ich will. Und du widersprichst dir selber nicht. Und durch diese asynchrone Nutzung der Ebenen, dass du nicht das denkst, was du fühlst, was du tust, kannst du eben dich selbst unterbrechen, kann man sagen, dich selbst brechen Und landest ein Nicht-Selbstvertrauen natürlich, ein Selbstmisstrauen. Und dann landest du in den ganzen Aufbauten, die wir hier haben, dass du halt zum Beispiel den Medien mehr vertraust, der Politik mehr vertraust, den Eltern mehr vertraust, als dem, was dein Herz dir sagt. Dafür brauchst du genau diese künstliche, dich von dir selbst entfernen. Und um da zurückzukommen zum echten Selbstvertrauen, dafür musst du wissen, was das Selbst in Wahrheit ist, um ihm auch vertrauen zu können. Dafür musst du die Antwort wissen, was bin ich? Ja, was jeder, ich mal irgendwann gefragt haben wird, behaupte ich, aber die meisten halt irgendwann unter den Tisch gekehrt haben, weil sie glauben, das findet man nicht und die Antwort gibt es überhaupt nicht und ach, muss mich im Leben irgendwie einrichten, das ist viel wichtiger und so weiter und so weiter. Ja, Gesellschaft, wie gesagt. Aber zurückzukommen zur Selbsterkenntnis und das auch nachher verkörpern zu können, also nicht nur zu wissen, was du bist, sondern auch darin leben zu können, was du bist, das ist wichtig. Es ist so genauso wie, du weißt die nächsten 6 Zahlen im Lotto, die dann kommen werden. Du weißt sie, aber du füllst den Zettel überhaupt gar nicht aus und gibst ihn ab. Dann hast du nichts davon. Hast du zu wissen, was du in Wahrheit bist, nützt dir gar nichts. Ja? Genauso wie Lottozahlen zu wissen von nächster Woche, nützt dir gar nichts. Sondern das macht erst dann einen Effekt, wenn du es auch lebst. Und deswegen ist Schritt Nummer 1, nach diesem Kompass sich zu orientieren, nach Dreieinigkeit sich zu orientieren, was ist wirklich das Bewussteste, Friedlichste und Freudvollste und Liebevollste und Machtvollste und Seienste auf Ewigkeit hinaus und so weiter, ja, Stabilste. Und das ist der Beginn. Dann fangen die an, sich zu synchronisieren, so langsam, und dann kommst du irgendwann zur Selbsterkenntnis. Du wirst irgendwann rausfinden, was du in Wahrheit bist. Und dann kommst du zum letzten Schritt, dass du rausfinden musst, okay, jetzt weiß ich, was ich bin. Wie lebe ich das denn bitte? Wie kriege ich denn das in den Körper hinein, in jede einzelne Zelle hinein? Um das zu leben, was ich in Wahrheit bin. Und das ist das Endresultat. Dann bist du wieder quasi das Gott im Körper, wenn man so möchte. Paradies auf Erden auch genannt. Da gibt es verschiedene Ausdrücke dafür. Du kannst es auch nennen übrigens, weil manche, die vielleicht ein bisschen auskennen sollten, das hat auch andere Begriffe gehabt, die Dreieinigkeit, nämlich auch Dreifaltigkeit. Ja, aus dem Christentum kommt daher, obwohl es sehr verfälscht ist, was es bedeutet. Ja, weil es geht nicht um Vater, Sohn und Heiliger Geist, weil die Mutter fehlt zum Beispiel völlig in der Gleichung, aus einem ganz bestimmten Grund auch. Ja. Und obwohl der Heilige Geist wichtig ist, weil es der Heilige Geist ist, der ungebrochene Geist ist, nämlich die Dreieinigkeit nicht zu brechen, aber die Mutter fehlt in der Gleichung. Also ist das nicht mehr nützlich, das zu benutzen, weil da fehlt was. Einfach, ne? Ist wie ein Kuchenrezept, alles richtig gemacht, aber der Ofen ist nicht da. Da fehlt was, also wirst du nicht fertig. Aber was es auch noch, wo es noch erwähnt wird, ist zum Beispiel in Satchitananda, vielleicht schon mal gehört, das sind auch diese 3 Ebenen. Ich habe nur da nichts bisher gefunden, was irgendwie alltagstauglich, vernünftig brauchbar wäre, aber schon viel besser, sag ich mal, wenn man da Texte drüber liest, was das eigentlich bedeutet, Satchitananda, das auch entsprechend im Leben anzuwenden, ist das nützlicher, finde ich, als was da Christentum einem zu erzählen hat. Es sei denn, dass du im Christentum an Bücher rankommst, die halt viel, viel günstiger sind, wie zum Beispiel Unendliche Liebe von Glenda Green oder auch die Geschichte Jakobus des Jüngeren zum Beispiel, auch sehr geil, wo man halt ein bisschen sich ablesen kann, wie Dreieinigkeit wirklich gelebt wird anhand von Vorbildern, ja, um das für sich entsprechend abzugucken und auszuprobieren, ob das was dran ist oder was nicht dran ist. Ne? Deswegen prüf das für dich an den Früchten, also an den Ergebnissen deines Handelns und probier es einfach mal aus. Ja? Wenn du rausfindest, ja, kommt nur unsinnbar raus, es ändert wirklich gar nichts, dann ja, komm vielleicht nochmal zum Workshop vorbei, weil gerade bei Selbstermächtigung zeige ich anhand von physischen Beispielen, die du halt nacherlebst, so in der eigenen Handlung mit entsprechend anderen dabei sind, wie du aus einer egoistischen Handlung heraus, Entscheidung heraus, entsprechende Ergebnisse produzierst, die halt altbekannt sind, wie Kampf zum Beispiel, oder aus Dreieinigkeit völlig andere, meistens völlig unbekannte Ergebnisse produzierst, die halt völlig noch nie benutzt worden sind, weil sie unbekannt waren. Und deswegen sprechen wir auch von der Mitte übrigens. Wenn du von der Mitte hörst oder von der Mitte der Waage hörst, bei Laura zum Beispiel, dass es darum geht, dann ist es genau das. Die Mitte der Waage ist diese Dreieinigkeit, ist dieser Nullpunkt. Du kannst es Nullpunkt nennen, du kannst die Mitte nennen, du kannst Mitte der Waage nennen, du kannst es bewusst vor Liebe sein nennen, das ist, oder völlig wurscht. Das ist alles dasselbe. Das ist alles derselbe Kompass. Und das ist auch, wenn du so möchtest, der Vorteil Gottes, oder wie beim Casino, es ist ja die Null, ist ja im Roulette der Bankvorteil des Casinos, warum das quasi immer gewinnen muss. Das ist auch diese Null, dieses Nichts, von dem wir auch mal ständig sprechen. Und dieser Nullpunkt oder Mitte der Waage, das ist alles dasselbe. Und das ist der göttliche Vorteil in der Schöpfung. Und dass du mal endlich mal anfängst, den zu benutzen, weil das ist dein Recht. Und mal zu gucken, wie dein Leben einfach anders verläuft, wenn der Einfluss nehmen darf. Aber das musst du wollen. Ja, du bist dazu nie gezwungen, aber das musst du wollen. Und ich sage halt, probier es aus. Ne? Nicht einfach nur glauben, was ich hier erzähle, sondern probier es aus, so gut du kannst, mit dem, was wir hier als Audio veröffentlichen, mit dem, was wir dann hier und da als Webinare veröffentlicht haben oder in den Workshops anzeigen. Wir sind so verfügbar, auf so viele Weisen. Probier es aus, ob das einen Unterschied macht, ob das dazu führt, dass du ein bewussteres Leben führst, dass du mehr verstehst, was hier los ist, dass du mehr intuitiver wirst, dass du kreativer wirst, dass du grundlegend freudvoller plötzlich bist als vorher, dass du mehr Frieden erlebst, den du auch umsetzen kannst, indem du sein und sprechen kannst oder auch mal schweigen lernst, dass du in Liebe sein kannst und dass du viel mehr Kraft hast, etwas stabil umzusetzen, von dem du von Herzen spürst, dass es richtig ist und so weiter. Und da stell dir mal vor, alle Menschen würden das so machen. Dann brauchst du solche Sachen wie Geld nicht mehr oder irgendwelche Gesetze nicht mehr, weil alle von Natur aus fühlen und wissen, was richtig ist, weil sie alle irgendwann spüren werden durch eine maximal verfügbare Empathie. Wir sind alle der eine. Achtung, nicht auf die Ego-Lüge drauf reinfallen, wir sind alle eins. Das sind wir nicht, sondern wir sind alle der eine. Um das mal zu spüren, dass wenn du irgendeinem Menschen da draußen irgendetwas antust, dass du es faktisch dir antust, nur zeitverzögert. Ja? Du wirst nämlich, wenn du meditierst, merken, die Zeitverzögerung wird sich verkürzen, bis hin, dass du merkst, was ich jetzt rausgebe, in die Welt, in die Schöpfung, beim Rausgehen spürst du schon, was zurückkommt. Deswegen weißt du ziemlich genau, wirst ja präzise werden, was du noch rausgibst, um nur noch das zu produzieren, was einfach das Idealste ist, das Paradiesischste und das Göttlichste ist. Nichts Geringeres als das. Und deswegen merk dir einfach deine Grundorientierung. Bewusst, friedvoll, Liebe sein. Das ist dein Job. Und prüf das für dich in dem, was du gerade tust. Ist das genau das? Bin ich bewusst, friedvoll, Liebe seiend? Und drück das in die Welt aus? Oder bin ich das nicht? Und dann prüfst du am Ergebnis, ob das dazu passt oder nicht. Mehr ist nicht zu tun.